Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der anderthalb Jahrzehnte einer der bekanntesten Medienmanager Deutschlands war. Einer der ersten, der wirklich digital dachte. Und wer einmal seinen Namen gehört hatte, der vergaß ihn nie. Das lag aber nicht nur an dem Namen, sondern auch natürlich an dem Menschen dahinter. Er arbeitete für Marken wie den Stern und die Gala, also für Gruner und Jahr. Das war damals einer der größten Verlage in Deutschland, einer der größten Zeitschriftenverlage in Europa, um dann zu einem der größten Softwareanbieter der Welt zu gehen, zu Salesforce, einem Unternehmen mit fast 75.000 Mitarbeitern und Milliarden Umsätzen. Und heute, und jetzt kommt er, und das ist, was mich so fasziniert und was ich mit ihm besprechen möchte, heute ist er Mitinhaber einer im Verhältnis doch recht kleinen Hamburger Firma, die wie ein Startup daherkommt, aber gar kein Startup ist, 180 Mitarbeiter ungefähr, kein Startup ist, weil eigentlich schon fast, glaube ich, zwei Jahrzehnte alt. Und ich frage mich, wie ist das? Von Gruner und Jahr zu Salesforce und dann zu diesem Unternehmen, der Gaia AG, wo alle sagen, Gaia AG, nie gehört, hat aber ein interessantes Geschäftsmodell. Aber vor allen Dingen ist interessant, wie Stan Sugarman diesen Weg und warum er diesen Weg gegangen ist. Stan, darüber sprechen wir natürlich gleich. Erstmal musst du sagen, für die, die es nicht wissen, du kommst aus Kalifornien.
Absolut.
Du kommst aus Kalifornien und man würde immer denken, Amerikaner, und man würde immer denken, wenn man in Kalifornien geboren ist, dann verlässt man das nicht.
Nee? Meine Eltern sagen das Gleiche. Warum will man wegziehen? Und in der Tat, man kann nicht irren, mein hanseatischer Dialekt, die ist sehr erkennbar.
Aber warum bist du nicht in Kalifornien geblieben?
Ich habe eine tolle Frau kennengelernt, direkt am Flughafen in San Francisco.
Okay.
Und ich liebe es, Feedback zu bekommen und auch gechallenged zu sein. Und diese Frau hat gesagt, typisch Amerikaner, keine Kultur, keine Sprachkenntnis, die Welt da draußen, das ist viel spannender, das ist hier ein Mikrokosmos.
Okay. Und dann bist du ihr gefolgt?
Absolut.
Eine Frau aus Hamburg? Deine Frau, immer noch deine Frau heute?
Immer noch meine Frau, eine Frau aus Norddeutschland.
Ja.
Sie war die bessere Verkäuferin als ich.
Und was haben deine Eltern gesagt?
Zuerst haben sie gesagt, okay, der geht ein paar Jahre.
Und kommt eh wieder,
genau. Kommt wieder, aber dann nach einer Zeit haben sie gesagt, kommt der überhaupt wieder? Und ich bereue das nicht. Also eine tolle, tolle Reise. Ich finde, ich habe eine große Affinität zu Hamburg.
Das war interessant, als du von Gruner und Jahr weggegangen bist, was für viele überraschend war nach so langer Zeit und zu Salesforce gegangen ist, hätten alle gedacht, ja, jetzt verlässt er auch Hamburg. Nee, du bist in Hamburg geblieben.
Das würde ich nicht sagen. Die Zeit in Hamburg war, die erste Zeit war ich eigentlich angestellt direkt in Headquarters.
Okay.
Und das war sehr spannend. Sie haben gesagt, Herr Sugarman, Sie können überall arbeiten. Sie wählen Ihr Standort aus. Mhm. Und in der Tat, das habe ich dann nach 100 Tagen verstanden, warum Sie das gesagt haben. Ich habe mein Berufsleben, die ersten 3 Jahre bei Salesforce im Flugzeug verbracht.
Ah, tatsächlich? Okay. Und das war auch der Grund, warum du dann irgendwann gesagt hast, irgendwie, weil Salesforce, für die, die es nicht kennen, muss man mal sagen, das ist ein Gigant, ne? Das ist so, Jahresumsatz 27 Milliarden Dollar, irgendwie so in der Richtung?
Ich glaube, noch mehr.
Noch mehr, okay. So, aber dein Grund war, dass du sagtest, du hattest keine Lust mehr, dein Leben im Flugzeug zu verbringen.
Auch bei Salesforce habe ich ein paar Wechsel und ich bin nach Singapur. Mhm. Eigentlich denn in einer Zeit nicht perfekt getimed, mhm. Lars. Ich bin nach Singapur umgezogen, Sommer 2019 und Corona hat... Singapur ist da eingetroffen vor Europa.
Ja.
Also das war klar Januar 2020. Das wird ernst hier. Und Singapur in die Corona-Zeit, das war begrenzt, wie man eigentlich fliegen konnte. Full Lockdown.
Ja. Was eingesperrt auf der schönen kleinen Insel.
Absolut.
Genau. Und bist dann aber, also wir fangen mal andersrum an. Das ist ja viel spannender für die Leute. Gruner und Jahr, warum bist du von Gruner weggegangen? Man hatte den, du warst das digitale Gesicht von Gruner und Jahr. Musst es wissen, wirklich Anfang, wir reden über Anfang dieses Jahrhunderts, als so die Digitalisierung wirklich am Anfang war, da warst du derjenige, der dann angefangen hat, bei Gruner das auf den Weg zu bringen. Und man hatte immer den Eindruck, der wird der immer bleiben. Und Stan Sugarman und Gruner, das war so eins. Und trotzdem hast du dir nach 15 Jahren entschieden, wie jetzt dein Nachfolger Arne Wolter, der auch nach, glaube ich, fast 20 Jahren weggegangen ist. Was war bei dir der Grund damals?
Die Reise war zu Ende. Und das war, ich glaube, aus beide Seiten. Mhm. Also meine Weiterentwicklungsmöglichkeit. Und das geht nicht nur um Beruf, wie man sich weiterentwickelt. Das ist, was man lernen kann. Irgendwie, wenn man so lange dabei ist, fühlt sich nicht mehr gefordert. Und ich glaube, auf der anderen Seite, Gruner und Jahr, und das haben sie auch bekommen und erfolgreich gemacht, sie brauchen frisches Blut, sie brauchen neuen Impulse. Und das war die Zeit.
Und dann, verfolgst du Gruner und Jahr die Entwicklung jetzt noch, das Zusammengehen mit RTL? Hast du noch Kontakte da?
Meine Frau ist immer noch bei jetzt RTL Publishing.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Ah, krass.
Ich krieg ein bisschen mit. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich habe auch bei Salesforce, ich habe in meiner ersten Zeit, war ich mitverantwortlich für die Medien-Comms-Branche. Mhm. Als quasi jemand, der versteht die Medien-Comms-Branche. Und die Weg, dass Gruner und Jahr geht mit RTL, ich finde das nicht nur mutig, ich finde das richtig. Es gibt weltweit nicht so andere Möglichkeiten für ein Verlagsüberleben.
Absolut. Dann bist du zu Salesforce gegangen. Warum? Weil du aus dem Medienbereich weg wolltest, weil du was anderes machen wolltest, weil es größer, weil es ein amerikanisches Unternehmen ist. Was war der Grund, bei Salesforce anzuheuern?
Absolut rein Zufall. Mhm. So, ich bin aufgewachsen mit einem meiner absoluten Vorbilder, Mark Benioff. Mhm. Und ich war in dieser Findungsphase.
Muss einmal erzählen, wer Mark Benioff ist, für die, die es nicht wissen.
Mark Benioff ist der Gründer und der Vorstandsvorsitzende von Salesforce. Mhm. Und Mark macht immer sehr interessante Abendessen. Diesen Abendessen fand im Sommer 2015 statt. Und ich habe immer Mark um Rat gefragt. Mhm. Also, wie ist die Entwicklung? Was sollte man machen? Er hat mehrmals mir versucht, bei Salesforce anzuheuern. Wenn ich denke, hätte ich dann eingestiegen in 99, das wäre ein Traum. Mhm. Und auf ein Abendessen in München, der hat quasi mitgekriegt, ich habe unterhalten mit einem Vorstandskollegen von ihm und dann ich habe ein paar Kunden gesehen, kannte die Kunden und Mark quasi hat mich zur Seite genommen und gesagt, ich weiß, du hast ein paar andere Angebote. Du denkst eigentlich weiter in diesen Medienrichtung weiterzuentwickeln. Ich glaube, du bist genau richtig für Salesforce. Mhm. Und so fing das an.
Und ging dann? Wie viele Jahre insgesamt? 5 Jahre ungefähr.
Fast fünfeinhalb Jahre.
Und dann ist ja das Interessante. Da ist man bei so einem riesigen Unternehmen, wo nichts passieren kann. Und dann reden wir über, dann lernst du den Gründer der Gaia. Du musst erzählen, Gaia AG. Für die, es nicht wissen, Gaia AG, Hamburger Unternehmen, gegründet vor so knapp 20 Jahren. 25 Jahren. Und ein Unternehmen, das nichts mit dem zu tun hat, was du bisher gemacht hast, inhaltlich. Was die Digitalisierung angeht schon, aber erzählst du selber, wie ist der da Kontakt zustande gekommen, dass du dann von Salesforce, 75.000 Mitarbeiter, 30 Milliarden Dollar Umsatz zu Gaia AG, 180 Mitarbeiter. Umsatz, sagt ihr Umsatz, wie viel ihr macht?
Sagen wir nicht.
Sagt ihr nicht. Aber es werden nicht 30 Milliarden Dollar sein.
Sicherlich nicht.
Das kann man sagen. Also irgendwas, sagen wir mal, irgendwas im zweistelligen Millionenbereich, schätze ich mal so. Wie kam das?
Der Gründer von der Gaia AG, der ist ein Kommiliton von mir.
Ah.
Und wir haben beide auf die gleiche Masters-Programm, MBA. Und ich habe mich immer ihn verfolgt, was er macht. Der war immer, seine Leidenschaft war, was kann ich in den Gesundheitsmarkt anderes machen? Mhm. Wie kann ich Therapien, Mediziner verfügbarer machen für die Menschen, die keine Therapie entweder zugutekommen können oder das leisten können? Und durch einen Digitalisierungsprozess. total Disruptor. Mhm. Und ich in die gleiche Zeit, das war, wir haben die erste Browser bekommen in unserer Schule und ich habe gesagt, ich will hingehen, wo jetzt Digitalisierung stattfindet. Und in 95, 96, Digitalisierung zuerst hat die Medienbranche getroffen.
Die Gesundheitsbranche war weit davon entfernt.
Genau. Der ist quasi Gesundheitsbranche, lange quasi diese Firma langsam aufgebaut. Ich in eine andere Richtung. Aber die Gesundheitsbranche ist, da ist die meisten Ausgabe in dieser Branche. Der Notwendigkeit für Digitalisierung ist immens. Kostendruck, Verfügbarkeit. Die Leiden waren Menschen. Und ich hatte ein Gespräch mit Mario, ich war in Singapur und er sagt, ich rufe Stan an, der ist bei Salesforce. Wir sind jetzt in allen Lockdown. Wie kann ich meine Firma führen?
Ah, okay. Ah, das wollt ihr von dir wissen.
Wie kann ich das machen? Ich habe hier meine Firma und die kommen nicht mehr ins Büro und wir sind eine Forschungs- und Entwicklungsfirma. Okay. Und ich habe angeboten, Coaching-Sessions mit seiner engsten Führungskreis zu machen. Was würde ich machen, wenn ich Dr. Mario Weiss würde?
Ja.
Wie würde ich meine Leute informieren? Wie würde ich Videokonferenzen nutzen?
Weil bis dahin haben die ganz normal, so wie jedes Unternehmen gearbeitet, alle im Büro, fertig. Genau.
Ja. Und das hat so viel Spaß gemacht, ich glaube, für beide Seiten. Und noch ein paar Sessions, er sagt, Stan, wenn du eines Tages zurück nach Hamburg kommst, wenn du Singapur verlässt, ruf mich an. Ich finde, wir sollten etwas gemeinsam machen.
Und dann bist du aus Singapur zurückgekommen? Noch im Dienste von Salesforce?
Ja, ich bin aus Singapur Ende 2020 zurückgekommen. Und war mir klar, ich müsste etwas anderes machen.
Warum?
Weil das ist, Salesforce ist ein wahnsinnig tolles Unternehmen. Mhm. Aber was hat mir gefällt ist, ich war nicht beteiligt an der wirklichen Entscheidung in diesem Unternehmen. Und das ist selbstverständlich ein riesengroßes Unternehmen, sehr erfolgreich. Aber man ist mitverantwortlich für das Asiengeschäft, ist trotzdem bestimmt nicht wirklich die Strategie von Salesforce. Also wir setzen die Strategie um. Wir geben Feedback und das ist gewollt. Aber ich wollte wirklich am Tisch und etwas selbst bewegen. Und ich wollte immer das Eigentümer, und ich habe hier in Hamburg viele, viele tolle Eigentümer getroffen oder Miteigentümer, und das hat eine Chance angeboten, die einmalig war.
Du hast dich nie selber irgendwo beteiligt am Unternehmen? Du warst immer Angestellter bis jetzt?
The hired gun.
Und welche Rolle spielte, wo viele drüber sprechen, man dieses Thema Purpose? Salesforce, kann man sich vorstellen, ist ein Unternehmen, da geht es um Wachstum, 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 Geschwindigkeit, Wachstum, Geschwindigkeit. Und du hast es in dem Fragebogen, den ich mal allen geschrieben, da galt so die 1-1-1-Methode. 1% der Zeit, 1% der Ressourcen. Und was ist das letzte 1%?
1% der Equity.
Genau. Für darum, eine bessere Welt zu machen. Und der Rest ging darum, dass es dem Unternehmen gut geht. 99% dann?
Ja, also ich glaube, Mark Benioff, der ist wirklich in Davos bekannt. The business of business is to make the world a better place. Und das ist wirklich, das hat meine Augen aufgemacht. Das war fantastisch bei Salesforce, dass wir tatsächlich mit so viel Power Wohltätigkeiten unterstützen können. Aber bei Gaia, ich muss nicht das nur 7 Tage oder 10 Tage im Jahr mein Zeit widmen. Ich kann jeden Tag das machen. Und das war unglaublich. Und der Tatsache ist, der Gesundheitsbranche ist schon etwas anderes, aber die Gaia AG ist eine Cloud-Firma. Sie entwickeln Gesundheitsanwendung. Und diese Gesundheitsanwendungen sind hochskalierbar, cloud-gehostet, mehrsprachig. Also es gibt wahnsinnig viele Ähnlichkeiten wie Salesforce. Und das habe ich unfassbar interessant gefunden.
Mit dem kleinen Unterschied, dass du tatsächlich auch anders als bei Grun und in der Medienbranche jetzt definitiv etwas machst, was den Menschen, wenn es gut läuft, direkt hilft. so einen Stern zu lesen ist auch eine nette Sache und eine tolle Software zu haben, die funktioniert, aber es ist was anderes, als wenn du ein Produkt, für das Gaia bekannt ist, ist eine App, die gegen Angststörungen hilft zum Beispiel oder auch eine App, die gegen Depressionen hilft. Das ist ja was ganz anderes als, Entschuldigung, jetzt Software zu verkaufen.
Apps. In der Medienbranche, wir alle, also wenn es ein Verlag, man arbeitet da, weil man hat quasi die vierte Gewalt.
Ja.
Der Pressefreiheit, wie wichtig das ist und das immer noch wichtig ist. Sonst wäre ich nicht da. Bei Salesforce war, wow, das ist eine Lösung und das ist eine Ökonomie, der die Firmen, Wohltätigkeitsorganisationen, alle verbessert. Mhm. Und das ist logisch für mich, dass der nächste Schritt ist, wieder bei einer Firma, der einen positiven Einfluss hat. Und das ist wirklich ernst gemeint. Also ich bin einer der wenigen, der ein kaufmännischer Hintergrund. Die meisten Leute waren Geier.
Sind Mediziner.
Sind Mediziner. Lars, du kennst meine Vertriebsleiter in Deutschland. Niemand feiert, nicht wirklich. Okay, Mario wird sagen, natürlich, wir feiern euch, wenn ihr Erfolg habt. Aber wenn sie publizieren etwas in die Lancet.
Ja.
So. Für die Leute, die Mediziner unter uns, das wäre eine der absolut Fachjournal. Oder sie haben eine erfolgreiche RCT, Random Controlled Trial. Dann feiert diese ganzen Unternehmen. Die Korken quasi gehen auf, Champagner, wow. Wenn die Commercial Guys etwas Gutes machen, ja, das ist okay, das ist okay, das ist nett. Super, wir können die nächste Forschungsprojekt unterstützen. Und ich finde das großartig.
Ist so ein bisschen dann doch wieder wie bei den Medien, ne? Dieses Verhältnis zwischen den Chefredakteuren und den Kaufmännern, ne? Und jetzt sind es die Ärzte, die Mediziner, die Wissenschaftler. Wir müssen mal über das sprechen, was ihr macht, weil erstmal denkt ja jeder, Moment, stopp, was haben die vor? Letztendlich hast du es gerade besprochen, wir steuern eine Zeit, wo es schwierig wird, wo wir zu wenig Ärzte haben. Wir haben jetzt schon in Hamburg das Problem, dass wir Psychotherapeuten zum Beispiel, wenn du jetzt ein akut irgendwas hast oder du brauchst Hilfe von einem Psychotherapeuten, dann kann es dir passieren, wenn du nicht privatversichert bist, auch wenn du privatversichert bist, dass du 3-4 Monate auf einen Termin warten musst.
Ah, mindestens.
Mindestens, genau.
Eher 6-9 genau. Monate.
Und ihr sagt, wir entwickeln etwas, was du sofort haben kannst und was dir hilft. Wie kann eine App bei Depressionen helfen? Das ist ja dieses, man denkt ja immer, man muss mit einem Mensch sprechen. Wie kann eine App bei Depressionen helfen? Wie kann eine App bei Angststörungen helfen?
Ja, oder eine App, der bei Brustkrebs-Überlebenden hilft.
Okay, habt ihr auch. Neu.
Haben wir neu. Das ersetzt nicht die Arbeit von der Drogen, also was man nimmt, wenn man krank ist. Mhm. Das ersetzt auch nicht der persönliche Auseinanderung mit einem Therapeuten. Mhm. Das ist eine wirksame Ergänzung. Und genau der Punkt. Ich bin krank, ich habe eine Diagnose und ich muss warten auf meinen Therapieplatz. Wow, das ist fantastisch, dass man müsst nicht 6 Monate warten, um mich selbst zu stärken. Ich kann sofort ein Rezept bekommen und ich kann sofort an mich arbeiten, dass es mir besser geht, bis ich diesen Therapieplatz bekomme. Und das finde ich großartig, genau mit Optimune, für diese Frauen, die haben Chemo hinter sich, sie waren Bestrahlung, Metastasen entfernen lassen, sie sind noch in dieser Phase, wenn sie Mammazea bekommen, also Brustkrebs, die sind sehr, sehr schwach. Also was das Immunsystem angeht, was psychisch angeht und jetzt kriegen sie etwas und sie müssen nicht warten. Und das ist wissenschaftlich auch bewiesen.
Das muss man ja sagen, das ist noch gar nicht so lange zugelassen in Deutschland. Ne? Ich glaube, die erste App ist vor 1,5-2 Jahren ungefähr.
Gaia hätte die erste App für Angst und Sorge nach der DVG-Gesetz, der Deutsche Versorgungsgesetz. Das ermöglicht genau diesen Anwendung, dass man kann sie verschreiben lassen. Und das ist ein Markt entstehen. Also ich habe das verpasst.
Aber das ist interessant. Ja. Das hat ja dann Wenn du sagst, der Mario hat das vor 25 Jahren gegründet, das heißt, er hat so lange gebraucht, es hat so lange gedauert, bis man diese App entwickelt hat, die tatsächlich verschreibungspflichtig und sozusagen zugelassen ist in Deutschland.
Zugelassen war es.
Okay.
Aber erstattungsfähig war das.
Ah, okay, so rum, okay.
Und das war wirklich, wer hätte das gedacht, Lars, dass wir haben in Deutschland, die Deutschen sind die Vorreiter. Mhm. Weltweit gucken alle Deutschland an, dass diesen digitale therapeutische Programm sind erstattungsfähig. Und DTX, man redet über DTX, das ist the new hot stuff. Mhm. Zum Gentherapy, RNA, Digital Therapeutics, wenn man sieht, wo die Venture-Geld hingeht, wo die Private Equity, das ist richtig, das wird sehr groß. Und wir haben gerade darüber gesprochen.
Und wir sind am Anfang.
Wir sind am Anfang.
Weil das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also nehmen wir mal ein einfaches Beispiel mit Angststörungen. Das können ja, haben ja viele Menschen. Angst vor Fliegen, Angst vor was ich. Wenn du dann zu einem Psychotherapeuten gehst, läuft das so, du kriegst deinen Termin und dann hast du vielleicht den nächsten Termin 2 Wochen später oder 3 Wochen später. Die App ist sowas, kann man sagen, wie ein Therapeut in der Hosentasche, den du immer, wenn es dir schlecht geht, kannst du dann letztendlich diese App kontaktieren und die was macht die mit dir? Da ist ja keine, da ist ein Algorithmus hinter, da ist kein Mensch hinter.
Das ist aber entwickelt waren Experten.
Ja, ja klar.
Sie entwickeln die Beste der Beste. Das hat diese Firma geschafft. Die meisten zitierte, gepublishte Therapeuten, die meisten mit Erfahrung in verhaltensbasierte Therapie haben diesen Anwendung programmiert auf unserer Backbone, als Broker. Und das ist tatsächlich, Lars, perfekt. Das ist dein Therapeuten in die Hosentasche. Überall, ob das ein Tablet ist, als dein Mobile Device, auf jedes Screen ist es verfügbar.
Und wie muss man sich das vorstellen? Dann habe ich das da drin und plötzlich fragt er nur, ping, wie geht's dir eigentlich? Also jetzt ganz banal, aber wie geht's dir eigentlich?
Ja.
Was machst du gerade?
Ja, also das ist, wenn die Patienten das wollen, kriegen sie SMS-Benachrichtigung. Das ist quasi diesen kleinen Ping. Sie können auch sagen, ich bin selbst motiviert, ich brauche das nicht. Aber diesen Programm informieren, motivieren und aktivieren eine Verhaltensänderung in Menschen. Und das ist, was ein Therapeuten macht und das ist quasi symbiotisch. Das ist quasi in Zusammenarbeit mit einem chemischen Compound, ein Drug, der physische Therapeuten und jetzt das in die Hosentasche.
Kann ich mir das auch selber, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe so ein Problem mit, keine Ahnung, mit Flugangst, sagen wir mal, kann ich das dann selber bei euch erwerben oder brauche ich jemanden, der mir das verschreibt?
Sie brauchen jemanden, der es verschreibt.
Echt?
Ja.
Warum? Was gibt es? Weil Nebenwirkungen, Risiken und Nebenwirkungen gibt es da?
Es gibt immer diesen Programm, besonders die Programme, das wir sagen, sind eher auf der psychische Teil. Mhm. Sie haben kaum Nebenwirkungen. Mhm. Aber sie haben immer noch den Punkt, dass man nicht gut geht. Mhm. Und das ist schon etwas, wo wir als CE-Produkt und auch von unserer Dienstleistung, unserer Service, wir müssen eine Hotline haben. Wir müssen die Leute das wissen, wenn jemand sagt, ich brauche keine Hilfe mehr. Mhm. Ich bin so weit, dass ich will das alles beenden. Und das ist schon anderes als ein App, was man in der Apple App Store runterlädt.
Absolut. Das heißt aber, eure Kunden, jetzt ihr als Kaufleute, eure Kunden sind Ärzte.
Absolut.
Ihr versucht einfach den Ärzten zu sagen, guck mal, hier ist etwas. Wie reagieren Ärzte darauf? Also jeder von uns kennt viele Ärzte und der Arzt denkt natürlich, am besten ist, ich mach's selber. Oder wie reagieren Ärzte auf so digitale Hilfe?
Ja, so wir sagen, die Ärztinnen und Ärzte sind unsere Partner. Mhm. Die Patienten steht absolut im Fokus für uns. Aber wir müssen diesen Ärzt, die Behandler, auf die Reise mitnehmen. Und es gibt diejenigen, die sagen, weg von mir, digital, das will ich nicht. Es gibt andere, die sind sehr, sehr innovativ und wollen viele Dinge ausprobieren. Und es gibt andere, die irgendwo dazwischen liegen. Und es ist unsere Aufgabe, sie die richtige Information zu geben, sie zu vernetzen, sie darzulegen. Das ist keine Voodoo und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass diese Produkte ihre Platz in der Versorgung haben und sie haben einen wirksamen Nachweis. Sonst werden sie nicht erstattungsfähig.
Genau, und vor allen Dingen sonst würde ja irgendwann auch, wenn dann mehrere Leute das ausprobieren und es funktioniert nicht, würde das relativ schnell sich dann auch rumsprechen im Zweifel. Wie weit kann man diese, die heißen Digas, übersetzt für Digas, ein schöner Name, Digas heißt digitale
Gesundheitsanwendung.
Das ist so, wie wird das auf Englisch, was will man auf Englisch?
In Amerika, wir sagen Digital Therapeutics. Und die Welt spricht von DTX.
Klingt deutlich besser. Als
total.
So, aber lässt sich das, wenn ihr guckt, auf welche Krankheitsbilder lässt sich das alles ausdehnen? Wie weit kann man da gehen? Alle psychischen Erkrankungen auf jeden Fall, oder? Aber auch, also ich glaube, ihr habt auch eine App zum Beispiel zum Thema, wenn man Probleme mit Alkohol hat.
Absolut.
Das würde auch gegen, wenn man sagt, ich möchte mir das Rauchen abgewöhnen. Sowas gibt es wahrscheinlich sowieso schon vorher. Aber theoretisch können Apps in nahezu allen Krankheitsbildern unterstützen?
Das ist unsere Ziel.
Okay.
Und man sieht so, das ist, was mich so spannend an Gaia, Hidden Champion. Mhm. Gaia ist am weitesten von alle diesen Digital Therapeutics Anbieter. Mhm. Ihr Plattform ist am weitesten, ihr Experten sind am weitesten, wo die anderen überlegen schon ein psychisches Problem. Wir arbeiten schon mit Sensoren, mit Biometrics, dass wir messen, Bluthochdruck, Herzfrequenz, alles anderes und kombinieren das mit unserer Digitaltherapeutika. Und das geht in jede Indikationsbereich. Man merkt quasi, wir sind zugestoßen hier Onkologie. Mhm. Wir haben etwas für Multiple Sklerosis. Mhm. Jetzt geht's andere, so der Weiterentwicklung wird in Rheumatology, in Diabetes. Mhm. Also es ist sehr breit gefächert.
Und der Trick ist, dass man quasi die Zeit auch überbrückt, in der man keinen Zugriff auf einen Arzt hat, ne? Weil es ist ja ganz oft so, dass man gerade dann ein Problem hat, wenn man eben den Arzttermin nicht hat und sagt, ich möchte jetzt aber sofort, das ist das, was, wenn Leute anfangen zu googeln, wenn Leute sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich habe das und das, ich google das mal und dann dreht man richtig durch. Und das ist das Prinzip, was kostet das? Also was, wenn jemand jetzt so eine, kriegt es ja von der Krankenkasse zurück offensichtlich dann, aber was kostet das, so eine Therapie mit so einer App? Die ist ja wahrscheinlich...
Von bis.
Von bis, okay, sag mal, wo geht das los?
Von bis. Hier in Deutschland, das geht, ich glaube, bei 200 Euro los für 90 Tage, bis, ich glaube, 1000. In den USA ganz andere Preise, also eigentlich double.
Okay.
Und das ist immer, das ist indikationsspezifisch. Und wir werden Weiterentwicklung sehen. Das ist für diese vollautomatische Anwendung. Wenn wir kommen zu anderen Biometrics und sie wirksam sind, die Preise können noch höher sein, solange das wirklich für die Versorgung, meiner Meinung nach, das ist eine Verbesserung in der Versorgung. Ich vergleiche das mit die chemische Medizin, was man bekommt, was vielleicht nicht so wirksam ist und wie viel das kostet unser Gesundheitssystem. Und ich sage, das ist eine wirkliche Chance für die Gesellschaft, dass man hat verfügbare Medizin.
Ich glaube, das ist der Kernpunkt, ne? Das ist gerade bei diesen ganzen psychischen Geschichten. Wir erleben das in Hamburg als einer Stadt, die offensichtlich eine Stadt ist, in der viele Menschen psychische Probleme haben und du sagst es und du findest halt keine Leute, die behandeln. Die sind ja gar nicht so teuer. Du glaube ich, eine Stunde beim Psychotherapeuten kostet 100 Euro. Wobei man sagen muss, wenn du eine App hast, die 200 Euro kostet für 90 Tage, ist das im Verhältnis auch günstig und hilft wahrscheinlich, dass die Psychotherapeuten sich auf die wirklich schwerwiegenden Fälle konzentrieren, zum Beispiel.
Es ist schon eine optimale Ergänzung. Wenn wir sagen, mein Gott, was ist in der Praxis passiert? Und besonders in den letzten Jahren. Zeit ist so kritisch für die Behandler. Und wenn Sie Zeitersparnis haben und trotzdem Ihr Eid erfüllen, dass Sie etwas Gutes tun, wirksam für Ihre Patienten, dann ist es eine Traumkonstellation. Und das erfüllt natürlich unsere Unternehmensvision.
Du sagst, Deutschland ist der wichtigste Marktmoment für Gaia oder ist es eher die USA? USA tatsächlich?
USA ist okay. Der wichtigste Markt für Gaia.
Das ist interessant. Also das läuft alles schon und nun sitzt du hier Und ich habe mal vorher, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, über dich findet man was. Ja, über dich findet man was. Über Gaia. Über den Gründer von Gaia, über die ganzen, auf der Gaia Homepage, da gibt's nicht mal Fotos. Also, da denkt man, man hat so zwischendurch das Gefühl, das ist irgendwie so ein Geheim. Wenn man so ein tolles Produkt hat, was ja nicht nur ein Produkt ist für Geschäftskunden, sondern ein Produkt ist für echte Menschen, die müssen das doch auch mal wissen. Warum war Gaia da in der Vergangenheit offensichtlich so zurückhaltend, mal über seine Produkte zu sprechen? Weil das ist ja nichts Verbotenes, das ist nichts Illegales, im Gegenteil.
Das ist immer so, Lars. War es wichtig, dass die Leute jetzt, ich würde sagen, mehr Funke Media, weil man quasi jetzt das redaktionelle Power hat. Ja. Aber eigentlich vorher, das war nicht wichtig, dass jemand Gunnar ein Jahr kennt. Ja. Es war wichtig, dass jemand die Brigitte kennt.
Ja, klar.
Bei Gaia ist das genauso. Das ist nicht wichtig, dass jemand Novartis kennt. Das ist wichtig, dass jemand kennt das chemische Compound. Und das ist bei uns, unsere Zielgruppe, dass wir müssen überzeugen, sind die Behandler. Mhm. Und sie müssen unsere Produkte,
klar,
unsere Lösung
aber kennen. Aber kennt man auch. Sagt mir jetzt, wie heißt die App gegen Angststörung?
Valibra.
So, Valibra. Würde ich jetzt behaupten, wenn es draußen die Leute hören, wer hat schon mal Valibra gehört? Ich nicht. Ich habe Angststörung. Ich kenne Valibra nicht. Ich kenne das ganze Prinzip nicht. So. Also deshalb frage ich mich, warum ist es dann so, warum geht man nicht offensiver damit und sagt, guck mal, es gibt ganz kleine, ne, so da, als es damals zugelassen wurde, da haben wir auch im Hamburger Abend darüber berichtet, erstmals wird eine digitale Gesundheitsanwendung, so heißt es, ist verschreibungspflichtig und erstattungsfähig und so. Das war so eine kleine Meldung. Da denkt man doch, wow, das ist doch schon eine Art Durchbruch gewesen. Also andere Firmen hätten da einen Zauber gemacht. Liegt es daran, dass eben da viele Mediziner sind, die sagen, komm Leute, uns geht's um, was du am Anfang gesagt hast, uns geht's um die wissenschaftlichen Erfolge. Das muss jetzt nicht irgendwie...
Du hast das geantwortet, Lars.
Okay.
Es gibt zwei Teile diesen... Meine Antwort. Mhm. Ein ist, wir müssen den Behandler mit Wissenschaft überzeugen. Und als Hidden Champion, Mario und ich, wir diskutieren das, those who need to know Gaia und unsere Produkte.
Okay.
So, ich gehe sehr davon aus, dass jemand, ein Neurologen in Deutschland, der müsste Elavida unser Produkt für MS-Fatigue. Mhm. Er muss das kennen und wissen.
So wie er Medikamente dagegen kennt, genau.
Aber wenn du hast als normaler Mensch und du kommst nicht in Berührung mit MS oder mit Fatigue bei MS, das ist Streuverlust. Mhm. Jetzt kommt der Werber an mich und sagt, warum muss ich eine Maschinerie aufbauen für sehr spezielle Indication? Lieber in die richtige Kanäle. Und der zweite ist, wir sind ein privates Unternehmen. Ich habe gekämpft bei Mario, dass ich mich investieren konnte. Das war nicht einfach.
Und sag dir, wie viel Prozent im Unternehmen hast du? So, ach, das ist ja ganz verschwiegen. Hamburger Kauf, Leute, ganz schlimm.
Wir sind ein privates Unternehmen. Ja. Wir sind ein privates
Aber
Unternehmen.
Die Anteile sind der Mario und du. Die beiden haben
es gibt andere Anteile.
Okay.
Aber die Tatsache ist, wir haben keine Schulden. Wir benötigen nicht, wie viele unserer Mitbewerber, wir brauchen kein Venture-Geld. Mhm. Wir müssen nicht Sorgen machen über die nächste Fundraising-Runde. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Kommunikation. Mhm. Und jetzt kommt, Mario hat Sugarman hier geholt und ich habe mich gebettelt, dass ich bei diesen Unternehmen investieren kann, weil sie haben etwas fabelhaft geschafft. Und klar, meine Aufgabe ist für Marketing und Sales und Communication ist, unsere Produkte bekannter zu machen. Mhm. Und in den USA, unser Hauptmarkt, da wird es wichtig, in größere Zielgruppen, dass Gaia America bekannter wird.
Ja. Na klar, weil dann irgendwie Patienten auch sagen bei ihrem Arzt, sagen Sie mal, ich habe gehört, da gibt es eine App, wird das nicht auch was für mich, ne? So, also ein bisschen, wenn du sagst, USA ist der wichtigste Markt, anteilig, wie viel ist Deutschland da?
Wir geben keine Aussage zu unseren Zahlen, aber ich kann sagen, wir haben letztes Jahr ein Büro in Boston aufgemacht. Okay. wollte immer noch Präsident von einem Unternehmen. Mario hat dann gesagt, du kannst rübergehen mit einem anderen Miteigentümer und jetzt du darfst endlich Präsident von Gaia America. Kleines Büro direkt gegenüber bei MIT.
Okay.
Aber fantastisch, genau, das ist die Herz, das ist die Silicon Valley von Digital Health.
Ja.
Und da ist Gaia mittendrin.
Was konntest du denn jetzt, als du dahin kamst und trafst diese vor allen Dingen wissenschaftlich, medizinisch geprägten Führungskräfte, was hast du mitgebracht? Was konnten die von dir lernen? Du hast offensichtlich, hast du beschrieben, viel von denen gelernt, aber was konnten die von denen lernen? Erste Frage, zweite Frage, ist es so ein bisschen so, wie damals bei Gruner, dass man das Gefühl hat, es geht los mit der Digitalisierung und jetzt bin ich wieder da?
Also zum Zweiten, absolut. Okay. Also das fühlt sich wie Internet 1.0.
Okay.
Also das ist wirklich AOL, Lycos, Gruner, Springer in die Anfangszeit. Ich ärgere mich, dass ich 99, 2000 nicht auf Marx zugehört habe. Das bedeutet, die Anfänge waren Cloud Computing.
Mhm.
Habe ich verpasst.
Mhm.
Und ich möchte nicht Digital Therapeutics verpassen. Das ist das Ding.
Mhm.
Das war deine zweite Frage.
Die erste, was haben die von dir gelernt? Genau.
Sie haben von mir gelernt, Prozesse, Cadence, Struktur, Zielorientierung. Mhm. Nicht, dass sie nicht in ihrer Produktentwicklung waren. Und das ist immer, Gaia ist eine hochkreative Firma. Und das ist immer der Aufgabe, diese Kreativität nicht zu stören. Und meine Aufgabe, was ich bringe, ist, wie kriegen wir diese Kreativität auf die Straße, dass wir auch unsere tolle Forschungsapparat auch refinanzieren können.
Mhm.
Müsste ich auch sagen, da sind clevere Leute, die Mediziner sind, die sind kaufmännischer gar nicht so schlecht unterwegs. Mhm. Also da war ich überrascht.
Anders als bei den Journalisten?
Ja.
Das ist tatsächlich, ja?
Ja. Ja.
Okay.
Also,
weil sie unternehmerischer gedacht haben.
Weil es gibt genug Leute bei Gaia, die sind schon müssen ganz viele Kämpfe überleben.
Mhm.
Und ich bringe diesen der Mentalität von jetzt viel mehr von Salesforce in diese Firma rein.
Mhm.
Also, wie baut man Marketing-Automatisierung hin? Wie macht man richtiges CRM-Management? Wie hat man quasi der typische Marketing-Funnel? Wir sind anders als Pharma-Firma.
Mhm.
Also ein Pharma-Firma hat ganz viele Leute und sie bestücken sie mit Autos und die fahren durch die ganze Republik und ich bin hingekommen und ich glaube, das hat Mario und mich und auch Jens sehr geeint zu sagen, wir machen das anders.
Mhm.
Wir sind voll digital.
Mhm.
Wir werden ganz wenige Leute auf die Straße schicken. Wir werden Technologie nutzen, um richtige Geschwindigkeit. Das habe ich gebraucht.
Aber das ist interessant, weil alle, mit denen ich über dich gesprochen habe, vorher sagen, dein großer Vorteil ist der persönliche Kontakt, der menschliche Kontakt. Einer sagte First Contact Winner. Ne? Also wenn Stan irgendwo hinkommt, dann dauert es 10 Minuten und dann hat er alle Leute auf seiner Seite. Funktioniert das, also funktioniert diese Aura, funktioniert das digital?
Das ist deutlich schwer, virtuell. Alles in Präsenz. Und jetzt gehen wir in ein Hybrid. Also ich merke schon, meine Reisekalender, die sieht schon ganz anders aus in den nächsten 4 Monate als in den vergangenen 12.
Klar. Aber trotzdem ist es nicht mehr so dieses typische, eure Idee ist, wir haben ein digitales Produkt und das verkaufen wir auch digital.
Genau.
Okay.
Aber man benötigt auch Experience und Erlebnis. Und ich glaube, da kommt die persönliche Kontakt. Das ist nicht die Quantität, Lars, das ist die Qualität von das Kontakt.
Mhm.
Wenn wir auf der richtigen Kongress sind, unsere Principal Investigator, was jetzt passiert in Amsterdam, redet über ein Produkt von uns. Der wird auch publiziert und wissenschaftlich erkannt. Multinational, Multicenter Studien. Dann muss ich da sein.
Mhm.
Ich muss da sein mit der Industry und mit der Key Opinion Leader. Und ich muss quasi die Fahne hochheben, wie toll das ist, diesen Produkt, die Indication und auch, dass Gaia ein führender Digital Therapeutics Firma ist.
Bei all diesen Sachen, bei all dem, was dir nachgesagt wird, das ist eine Frage, die wird dir 100.000 Mal gestellt worden sein. Du ahnst, was jetzt kommt. Welche Rolle spielt da der Name? Weil es ist, ich habe es ja gesagt, Stan Sugarman, man vergisst es nicht und jeder sagt, wahrscheinlich sagt jeder erstmal, witzig, wie heißt du wirklich, oder? Aber welche Rolle spielt diese, ich wüsste jetzt nicht, es gibt so viele Medienmanager, dein Name würde, man vergisst ihn einfach nicht. Jetzt kannst du es rauslassen, es ist nur ein Künstlername, du hast einen, eigentlich heißt du Alfred Meyer, nee.
Es gibt zwei witzige Themen zu diesem Namen. So tatsächlich meine Vorväter, sie sind aus Deutschland gekommen nach USA vor der Gold Rush, also 1850. Und sicherlich waren sie Zuckermann.
Ja.
Und dann haben gesagt, wir machen also richtig amerikanisch Sugarman.
Ja.
Es gibt nicht so viel Sugarmans in den USA, aber es gibt genug.
Okay.
Insofern, da entsteht die Name. Michael Trautmann hat immer gesagt, leider Michael, wir haben das nie geschafft. Der sagt, mit diesem Namen, wir müssen eine Firma gründen.
Ja.
Und Bernd Buchholz.
Muss man sagen, Michael Trautmann, sehr, sehr bekannter Werber in Hamburg, in der Zwischenzeit ein großer Podcaster mit New Work. Schöne Grüße an der Stelle. Bernd Buchholz, ehemaliger Gruner und Jahrchef und auch ehemaliger, beinahe hätte ich gesagt, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein, ist er nicht mehr ehemaliger Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein, aber Bernd Buchholz, einer, der dich sehr gefördert hat.
Genau.
Was hat er gesagt?
Und Bernd hat immer gesagt, okay, Stan. Seien wir ehrlich. Ich werde dich jetzt vorstellen als Stanislav Zuckermann. Und kein Mensch wird an dich erinnern. Er hat immer gepiekst und klar, ich habe profitiert, dass meine Herkunft ist anderes und mein Name ist anderes.
Ja.
Nichts zu bestreiten.
Und es ist nichts Schlimmes. Und du machst etwas Besonderes. Musst du mir erklären, wie das geht? Du sagst, du machst vor jedem Zoom-Call eine Minute so eine Art Mini-Meditation.
Genau.
Was machst du da genau?
So, bei einem Zoom oder bei Google Meet oder bei Microsoft Teams.
Was auch immer, genau.
Man hat quasi, der Termin in unserem Kalender fängt immer um 11 Uhr an.
Ja.
Und jetzt, ich gebe Geheimnis, Lars, meine Mitarbeiter und meine Kollegen wissen das nicht. Ich wähle mich immer ein um 12.59 Uhr.
Ah, eine Minute vorher.
Nee.
Also
eine Minute eigentlich, das ist immer noch 12 Uhr quasi in der, ich bin nicht spät.
Aber ach so, also 59 Sekunden.
Genau, ich nütze diese 59 Sekunden, um wirklich zur Ruhe zu kommen, wirklich tief einzuatmen, zum Mix zu kommen, auch Fokus auf den Termin, was wollen wir in diesem Termin erreichen. Insofern, virtuelle Termine haben etwas Besonderes, weil man, wenn man zu einem Termin kommt und man ist immer noch pünktlich, wenn man kommt um 0 Uhr 49 Sekunden oder 59 Sekunden.
Und du meditierst aber auch dazu noch 10 Minuten am Tag, immer so zwischendurch. Meditieren, atmen, was machst du da? Warum machst du das?
Ich habe gemerkt, besonders, vielleicht ist das Alter zu tun.
Wie alt bist du?
54.
Okay.
Ist wahnsinnig viel Bälle in der Luft. Man wird irgendwie angestrengt und das war ein tolles, tolles Tipp, wann mein Mitbewohner aus der Uni sagt, Stan, du musst diesen App runterladen. Komm. Und ich war in Singapur und ich habe gesagt, und ich muss sagen, zwei Dinge, das wirklich hilft mir, 10 Minuten. Zweitens ist, ich schaffe es nicht mehr als 10 Minuten zu meditieren. Also ich bin derjenige, nach 8 Minuten, ich kämpfe, dass ich mich immer noch fokussiere auf mein Atmen. Mhm. Es gibt Leute, die können stundenlang das machen. Ich bewundere sie, das ist nichts für mich.
Der Dalai Lama macht das den ganzen Tag, nichts anderes. Ihr habt zum Schluss tatsächlich ein virtuelles Unternehmen. Jetzt ist mal die Chance, all denen was zu sagen, die sagen, das funktioniert nicht. Unternehmen funktionieren nur, wenn die Teams sich treffen, die Identifikation mit dem Unternehmen funktioniert nur, wenn die Menschen sich in Büros treffen und so. Bei euch, habe ich das richtig verstanden habe, es ist gar keiner gezwungen, ins Büro zu kommen.
Nee. Gar nicht.
Nee, ich glaube. Das heißt, hast du Mitarbeiter, die du noch nie persönlich gesehen hast?
Nicht mehr.
Nicht mehr, okay.
Aber es gab Mitarbeiter, das wir eingestellt haben, und für die ersten 3 oder 4 Monate habe ich sie nicht gesehen.
Und eingestellt ist auch digital, passiert
komplett,
nicht mehr.
Okay. Komplett digital. Also wir sind voll digital und wir beschäftigen uns sehr mit das Thema, ist wie halten wir für uns das One-Gaia-Kultur? Mhm. Wie halten wir unsere starke Kultur, die sehr kreativ ist, der sehr collaborative, sehr flach ist, ohne dass wir uns sehen? Und wir haben gesagt, wir müssen zusammenkommen. Mhm. Also komplett immer 100% digital, das wird nicht gehen. Und wir müssen, das Wichtigste, um Leute zusammenzubringen, ist, man muss gemeinsame Erlebnisse teilen. Man muss Projekte erfolgreich abschließen oder in die Grütze fahren. Mhm. Man muss in diesen Erfahrungen, die schweißt die Leute zusammen. Und das ist ein großer Versuch. Ich bin der Meinung, das schaffen wir mit ganz wenigen magische Momente, wo wir als Firmen oder als Menschen zusammenkommen und trotzdem, wir bleiben virtuell. Für uns, wir haben ein virtuelles, ein voll digitales Produkt. Mhm. Wenn wir werden ein Automobil erstellen oder chemische Compounds erstellen, vielleicht ist es ganz anderes. Man müsste quasi reinkommen, man müsste Packaging machen, aber bei uns ist es nicht so.
Das heißt, ihr trefft euch wie oft?
Als Firma?
Ja.
2-mal im Jahr.
Alle zusammen dann?
Alles zusammen.
Und wie ist es denn, wie ist es auf der Führungsebene? Also die Inhaber, die Geschäftsführer, ist es genauso, ist auch virtuell?
Ja, ich würde sagen, das ist zu 95% virtuell. Krass. Wie gesagt, wir sind full flex. Jeder kann ins Büro gehen oder nicht in das Büro gehen. Ich habe an der Nordsee meistens gearbeitet im Sommer.
Tatsächlich,
ja. Aber ich liebe es, ab und zu ins Büro zu gehen. Ja. Und das finde ich großartig. Und ich glaube, meine Kollegen und die Gründer Mario, also wir sagen Walk and Talk. Das ist das Größte. Obwohl wir ein Walk and Talk machen von das Büro heraus oder wir treffen uns an die Elbe, die Alster.
Das ist egal. Der Vorteil ist natürlich, ihr seid nicht begrenzt bei der Suche nach Mitarbeitern. Letztendlich kann so ein Mitarbeiter auch in Singapur leben. Theoretisch.
Ja.
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ja. Was sagst du denn dann anderen Managern? Ich erlebe interessanterweise relativ viele Medienmanager, die daran zweifeln. Die sagen, nein, die Leute müssen ins Büro kommen. Ich brauche die hier. Die können 1 bis 2 Tage außerhalb sein. Was sagst du denen? Was machen die falsch? Was machst du falsch? Was machen die anders?
Ja, ich weiß, das wirst du hassen, ist eine total diplomatische Antwort, aber ist so. Jeder Unternehmen und jede Unternehmenskultur ist anders. Mhm. Ich kann überhaupt nicht beurteilen. Ich war essen mit 2 sehr, sehr hochrangigen deutschen Manager-Eigentümer am Wochenende. Ein großer Textil-CEO, die andere Pharma-Cosmetic-CEO. Für ihr Unternehmen, ich verstehe das, sie wollen, dass die Menschen oft zusammenkommen. Mhm. 2-3 Mal in der Woche ins Büro. Mhm. Sie haben auch etwas anderes. Sie haben wirklich physische Produkte, was sie erstellen.
Ja.
Und diese physischen Produkte bleiben physisch. Sie können sie nicht digitalisieren. Ein Klamotten, vielleicht in 20 Jahren oder länger. Aber das ist die Situation anders. Für uns ist das ähnlich wie ein Cloud-Firma. Salesforce ist Work from Anywhere.
Ja.
Aber ich sehe schon, Google und Facebook wollen ihre Mitarbeiter wieder ins Büro.
Ja, das ist aber interessant. Die Frage ist ja, nehmen wir jetzt mal so eine Zeitung, die jetzt schon fortgeschritten ist, aber wenn du jetzt richtig die Digitalisierung vorantreiben willst für so eine Zeitung, wäre dann nicht auch der, wenn man sagt, ich möchte künftig eigentlich ein digitales Produkt haben. Ich habe auch noch die Zeitung auf Papier, so gibt's aber eigentlich möchte ich ein digitales Produkt sein. Eigentlich möchte ich eine digitale Firma sein. Dann ist es doch, dann muss man doch eigentlich genauso arbeiten wie ihr. Anders funktioniert es nicht. Also, weil du kriegst dann die Leute auch schneller dazu. Wir haben es ja alle erlebt in der Corona-Phase, dass man sich plötzlich mit all diesen Themen, ne, Zoom, Podcast von zu Hause machen, was auch immer, Microsoft Teams und so, dass man sich auf einmal damit beschäftigt hat und dann gesehen hat. Und das hat doch den entscheidenden Sprung gebracht. Wenn du ein digitales Produkt machst, aber in der analogen Welt arbeitet, das funktioniert nicht. Ist jetzt so meine These.
Ich halte deine These, hat viel Richtigkeit zu diesem Thema. Und wir werden es sehen. Also diese Firma, Gaia AG, ist erfolgreich. Hm. Es wird noch erfolgreicher. Und wir sagen, unser riesiger Vorteil, wir werden noch digitaler. Also ich habe erstmalig wieder eine Mitarbeiterin eingestellt, die in Hamburg ist. Also unsere Mitarbeiter sind verstreut um die Welt. Lissabon, USA, Bayern. Und, und wir sagen auch zu unseren Mitarbeitern, sie können außerhalb Deutschland arbeiten für einen Monat im Jahr. Sie können innerhalb Deutschland, wo sie wollen, das geht um, dass sie zusammenkommen, der richtige Leistung bringen. Und ich finde, das ist ein Wettbewerbsvorteil.
Sehr gut. Letzte Frage. Jetzt, wo du zum ersten Mal in deinem Leben nicht nur, du bist auch Angestellter der Firma, ne? Genau.
Absolut.
Du bist beides.
Und Mario ist mein Chef.
Genau, du bist Angestellter, aber du bist auch Teilhaber.
Ja.
Wie ist das? Könntest du dir jetzt noch vorstellen, wieder ganz normal als Angestellter zu arbeiten? Oder bist du jetzt da, wo du immer hin wolltest?
Ich habe immer gesagt, pass auf, never say never.
Richtig.
Aber ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass ich nur in ein Angestellte-Verhältnis wiederkehre. Und die Tatsache ist, ich habe für meine Verhältnis viel investiert. Mhm. Da ist, wir sagen in den USA, I have skin in the game.
Ja.
Oder Knochen oder alles mögliche, ja. Haut, Knochen, Muskel, alles ist drin. Das finde ich total spannend. Es macht mir auch, es gibt unruhige Nächte. Mhm. Aber ich finde das großartig.
Bei unruhig, wenn du gesagt hättest, manchmal habe ich auch Angst, hätte ich gesagt, da gibt es eine App dagegen. Nein, aber ja klar, das ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn du weißt, wenn es jetzt schief geht, ist auch mein Geld weg.
So ist das.
Stan, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.